Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen, fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 21. Mai 2021. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zur 50. Podcast-Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast im Real Talk ist Michael Brettmann. Ja, herzlich willkommen zur 50. Folge. Ist das ein Grund zu feiern? Ich denke, nein. Wenn wir die 100 voll machen, dann ist hoffentlich auch Corona-Geschichte und dann kann man vielleicht auch mal so eine Live-Folge aufnehmen. Das wäre ganz großartig, aber die 50, komm, das feiern wir nicht. Das nehmen wir jetzt mal Hanseate sportlich und deswegen wird dieses hier eine hoffentlich sehr gewinnbringende, inspirierende, aber dennoch in Anführungsstrichen normale Podcast-Folge. Ich habe durch einen Zufall jetzt vor wenigen Tagen entdeckt, dass einige von euch mich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten versucht haben anzuschreiben über den Facebook-Manager. Und ich bin da eher durch Zufall jetzt raufgekommen und habe gesehen, um Gottes Willen, da waren einige Dinge auch relativ persönliche, wo du merkst, da haben sich Menschen nicht leicht getan, mir zu schreiben. Und das ist Monate her und ich habe überhaupt nicht geantwortet, weil ich es einfach nicht sehe. Ich bitte da wirklich um Entschuldigung. Ich nutze weder die Nachrichtenfunktion bei Instagram, noch nutze ich den Facebook-Manager. Und ich habe mir natürlich, als ich das gesehen habe, wie viele Nachrichten da bekommen habe, das war mir natürlich ganz unangenehm, da habe ich mir kurz überlegt, will ich das jetzt ändern? Aber ich bin zu der ehrlichen Auffassung gekommen, nee, möchte ich eigentlich nicht, weil ich bin schon auf so vielen Kanälen zu erreichen. Und diese ständige 24/7 macht mich einfach verrückt. Und ich möchte nicht noch mehr Messenger-Apps auf meinem Mobiltelefon oder auf meinem Rechner haben. Ich bitte das wirklich zu respektieren. Und deswegen, wenn ihr Feedback habt zu einer Podcast-Folge, dann nutzt bitte auf der Nun mal deutlich Facebook-Seite die Kommentarfunktion. Dann schreibt es einfach in die Kommentarfunktion. Und gibt es etwas, was ihr mir mitteilen möchtet oder wo ihr sagt, na, ich möchte eigentlich mal in Kontakt treten mit Lars Nikolaisen, aber ich möchte das nicht unbedingt öffentlich hier als Kommentarfunktion. Ja, hey, dann nutzt meine E-Mail-Adresse, meine private E-Mail-Adresse, die gebe ich euch jetzt einfach mal. Die lautet privat@nikolaisen-hamburg.de. Dann nutzt diesen Weg, ja, weil es ist mir natürlich auch unangenehm, wenn man mir schreibt und dann denkt man natürlich, was ist das denn für ein eingebildeter, arroganter Typ, ja, der jetzt über Wochen oder Monate sich gar nicht meldet. Das ist natürlich voll peinlich, aber die Alternative wäre, ich sage jetzt, okay, dann nutze ich auch noch den Messenger und dann nutze ich auch noch die Funktion bei Instagram und, aber ich möchte das doch gar nicht und das bitte ich zu respektieren. Wer mir folgt bei Twitter, da merkt ihr, da bin ich am aktivsten und wenn man mir da eine private Nachricht schreibt, die sehe ich auch relativ schnell, weil ich, wie gesagt, Twitter sehr oft nutze. Ansonsten bitte geht den Weg, den ich gerade gegangen bin und ich freue mich natürlich über die nächsten Kommentare zu den nächsten Podcast-Folgen. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen Freund Michael Brettmann im Real Talk und einige von euch werden sich vielleicht die Frage stellen, hä, was ist eigentlich ein Real Talk? Was ist der Unterschied zwischen einem ganz normalen Gespräch, einem ganz normalen, nun mal deutlich Podcast Talk und einem Real Talk? Gut, das kann ich euch jetzt erklären und ich erkläre das mal aus meiner Perspektive. Also immer, wenn ich mich mit Gästen für den Podcast verabrede, dann kommt das ja deswegen zustande, weil entweder ich mich bei diesem Gast melde und sage, Mensch, du bist mir aufgefallen bei dem Thema XY, darüber würde ich gerne mal sprechen, oder mich schreiben Gäste an und sagen, ich würde gerne mal in deinen Podcast kommen und über dieses oder jenes Thema sprechen. Und wenn ich das dann auch spannend finde, dann sagt man, alles klar, dann machen wir das. Und ich schicke dann einige Tage vor der Podcastaufnahme so 5, 6, 7 Fragen an meinen Gast, damit der weiß, in welche Richtung wird sich wohl dieses Gespräch entwickeln. Ich halte mich nie sklavisch an meine Fragen. Ich denke, das merkt man auch in meiner Art, wie ich diesen Podcast moderiere und wie ich mit meinen Gästen spreche. Also ich habe da jetzt keine Fragen, die ich dann irgendwie vorlese und dann irgendwelche automatischen Antworten bekomme. Das mache ich nicht. Aber meine Gäste wissen immer, okay, in welche Richtung ungefähr, welche Themen werde ich fragen, in welche Richtung wird dieses Gespräch laufen. Das ist ein, ich sag mal, ganz normaler, professioneller Podcast-Talk. Podcast gibt es ja schon seit deutlich über 15 Jahren und ich bin mehr oder weniger von Anfang an dabei. Ich habe schon Podcasts gehört, da gab es noch gar keine in deutscher Sprache. Da gab es auch noch kein iPhone. Ich habe das dann auf meinen iPods damals gehört und das war eine tolle, so eine Goldgräberzeit, wo alles neu war und das war richtig, richtig super. Und mir geht es so wie einigen anderen Podcastern auch. Ich vermisse so ein bisschen dieses Podcasten wie früher, weil heute gibt es unzählige Podcasts und die meisten davon sind richtig gut, sind richtig professionell, das sind richtig teure Produktionen, das hört man diesen Podcasts auch an. Und das ist natürlich auf der einen Seite eine ganz große Freude, weil die Qualität unglaublich gestiegen ist in den letzten Jahren im Bereich Podcasts, aber auf der anderen Seite, es geht so dieses Raue natürlich verloren, dieses Amateurhafte, bewusst Amateurhafte, dieses irgendwie, man hat das Gefühl, man sitzt jetzt mit zwei Freunden am Küchentisch und man ist selber die dritte Person, die zwar nicht mitsprechen kann, aber die irgendwie trotzdem von diesem Gespräch partizipiert. Und ja, es ist alles nicht glatt geschliffen und Sprachpausen bleiben drin, die werden nicht weggeschnitten, auch alle Äs und Ös und es bleibt alles so, wie es ist. Ja, und ich denke, es ist unschwer zu erkennen, davon bin ich echt ein Freund, ne? Also von diesem nicht alles ganz glatt geschliffenen. Und es gibt einen Trend, einen Podcast-Trend in Amerika, der nennt sich halt Real Talk. Und da treffen sich dann Personen, die auch ganz bewusst ohne Drehbuch sprechen. Und das möchte ich auch gern machen, denn generell bin ich ja eh ein Freund eher dieses ungeschliffenen Podcasts. Nicht umsonst heißt es ja immer am Anfang fast live aus Hamburg. Denn natürlich schneide ich auch die ein oder andere Sache mal raus, aber insgesamt möchte ich immer, dass das so pur bleibt wie möglich. Und mit meinem langjährigen und wirklich engen und eng vertrauten Freund Michael Brettmann, der ebenfalls schon seit ewigen Jahren Podcasts hört, mit dem habe ich mich abgesprochen, habe gesagt, Michael, ich möchte immer mal wieder mit dir ein Gespräch führen, aber dann in diesem Format Real Talk. Das heißt, wir verabreden uns maximal für einen Tag und eine Uhrzeit, aber wir sagen überhaupt nicht, worüber wollen wir eigentlich sprechen. Also das Thema legen wir überhaupt nicht fest. Und dann treffen wir uns per Zoom und dann gibt es natürlich 5 Minuten Smalltalk. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Frau? Was machen die Geschäfte? Und so weiter und so fort. Und aus diesen 5 Minuten Smalltalk entsteht dann eine Idee, wo wir sagen, Mensch, das wäre ja ganz nice, wenn wir darüber gleich mal sprechen. Ja, und dann starte ich auf Aufnahme und dann geht's los. Und da wir halt selber nicht am Anfang unseres Gespräches wissen, wo geht's eigentlich hin, es gibt halt nicht diesen roten Faden. Es gibt vielleicht 2, 3 Stichworte, die man sich aufgeschrieben hat aus diesem kurzen Smalltalk vorab. Aber es gibt halt nicht wie bei den anderen Gästen ein zentrales Thema mit ein paar Fragen, die in professionell gerichtete Richtungen gehen. Sondern wir erlauben uns einfach in einem Real Talk, dass wir erstmal drauf losreden und wo wir dann am Ende enden, müssen wir dann halt mal sehen. Und das empfinden wir beide halt als unglaublich schön und angenehm. Und da Michael ja in Wuppertal lebt und ich in Hamburg und wir uns deswegen nicht jede Woche auf der Straße treffen, nutzen wir diese Real Talks auch für uns, um uns zu inspirieren. Und so ist uns das auch heute Morgen gegangen, als wir uns getroffen haben und einfach mal drauf losgeredet haben, uns grob ein Thema gesetzt haben, aber dann einfach mal geguckt haben, wohin es geht. Und während des Gespräches sind ihm und mir ein paar ganz interessante Ideen gekommen. Und ich denke, das werdet ihr jetzt auch hören. Und deswegen ein weiterer Real Talk jetzt in der 50. Folge mit Michael Brettmann. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Hallo Michael.
Hallo lieber Lars.
Ich finde das so gut, dass wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie wird eigentlich unser Sommer? Ja. Und das in einem Moment, wo in Hamburg gerade totaler Weltuntergang ist. Draußen ist es tiefschwarz. Ja. Es donnert. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört. Ich hoffe nicht. Der Regen prasselt an die Fensterscheiben. Also das Wetter für Pfingsten, zumindest bei uns in Hamburg, ist relativ schlecht vorhergesagt. Wie sieht es in Wuppertal aus?
Wir haben gestern trocken gehabt und jetzt haben wir auch noch trocken, stürmisch. Und ich will eigentlich heute noch Fahrrad fahren und hoffe, dass das Wetter trocken bleibt noch.
Guck mal, aber so bescheiden sind wir, ne? Es ist Mitte, Ende Mai.
Ja.
Und wir freuen uns schon, wenn wir sagen können, es ist trocken.
Ja, das ist ja schon mal was mit dem Fahrrad. Ja, ist ja für die Gastronomen schön, dass das jetzt nicht so schönes Wetter ist, gerade während des Lockdowns. Wäre ja auch noch eine Quälerei, wenn die Traumwetter gehabt hätten die ganze Zeit und dann überlegen, boah, heute hätte ich wieder richtig Umsatz machen können.
Das stimmt. Wobei, ich weiß nicht, wie es in Wuppertal ist. In Hamburg dürfen ab Pfingstsamstag die Außengastronomie wieder öffnen. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, wissen wir noch nicht. Wir sind jetzt erst einen Tag unter 100.
Achso, bei euch noch nicht? Mhm. Okay, ja, aber bei uns, wie gesagt, ist es, also dürfen die ab Samstag wieder öffnen.
Ja.
Aber ja, wenn es Gewitter, nass und kalt ist, ist natürlich für Außengastronomie ganz schlecht. Aber für alle die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt wundern und sagen, echt, wollen die beiden im Real Talk hier bei dieser Podcast-Folge übers Wetter sprechen? Wie wird der Sommer? Dann muss ich sagen, nein, ihr habt völlig recht, wir wollen nicht übers Wetter sprechen. Natürlich geht unser Blick so ein wenig auch in unsere Branche rein. Und Michael und ich, wir haben im Vorgespräch festgestellt, es ist natürlich Licht am Ende des Tunnels, egal wie die Inzidenzwerte jetzt aktuell im Wuppertal sind oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass es in den nächsten Wochen und Monaten Lockerungen geben wird. Wir wissen jetzt alle nicht, was hat die indische Virusmutation für Einflüsse für uns in Deutschland. Und wir wollen gar nicht erst davon anfangen, im Herbst, Winter, wenn es wieder kälter wird, gibt es dann einen dritten Lockdown? Ja, nein, das sind nicht unsere Themen, sondern wir wollten mal als Unternehmer sprechen und als Freunde uns ein bisschen absprechen.
Austauschen.
Genau, wie denken wir denn, wie wird dann unser Sommer so? Also was sind so die Themen, die uns beschäftigen, wenn wir nicht mehr Masken und Desinfektionsmittel und Sonstiges beschaffen müssen, sondern wenn wir uns wieder mit anderen Themen beschäftigen? Was werden wohl die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Darüber soll es gehen in unserem Real Talk. Und ich habe mir hier so drei kleine Stichpunkte gemacht. Und der erste Stichpunkt, den ich hier habe, ist Teambuilding. Also ich denke, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei euch ist. Und natürlich weiß ich es jetzt nicht bei unseren Hörerinnen und Hörern. Das macht natürlich jeder anders. Aber ich glaube, es gibt ja viele Friseure, die in den letzten Monaten durch diesen Winter mehr in Schichten gearbeitet haben, wo nicht mehr alle Mitarbeiter von morgens bis abends zusammengearbeitet haben. Das bedeutet, wir haben natürlich auch ein anderes Teamfeeling. Und da denke ich, sind wir alle gefordert, uns zu überlegen, wie gestalten wir im Sommer unsere Teams?
Ja, das ist genau das, was mich gerade umtreibt, ist jetzt auch, wenn ich gehe jetzt einmal davon aus, ich bin jetzt Optimist, wobei ich ja damit schon im September letzten Jahres auf die Nase gefallen bin, dass das jetzt vorbei sein kann, könnte. Und das heißt also, für mich ist das ja wie eine Wiedereröffnung. Und ein Thema ist beim Teambuilding, mal wieder zusammen ein Seminar besuchen mit Rahmenprogrammen in irgendeiner schönen Stadt oder Land und da was Schönes zu bieten, damit man mal wieder das Leben so ein bisschen spürt und dass man das Team wieder so, dass man das wieder erleben darf, richtig, ohne Maske, hoffentlich. Ne? So, es ist jetzt im Moment nicht so angenehm und mit den Schichten, die sehen sich viele gar nicht und da freue ich mich. Und was ist mit Thema Lehrlingen, wenn es im Team geht? Ich will jetzt wahrscheinlich 4 Lehrlinge einstellen wieder. Letztes Jahr habe ich gar keinen eingestellt. Und ich wollte eigentlich auch gar keine Lehrlinge einstellen, aber irgendwie fehlt mir das dann auch. Ich brauche das dann doch. Und wir haben so viele tolle Bewerbungen, was ich ja positiv finde, was aber wieder Wuppertal bedingt wahrscheinlich auch ist. Aber wir haben ganz viele tolle Bewerbungen von Lehrlingen. Und jetzt habe ich gesagt, wenn wir eine tolle Bewerbung kriegen, dann nehmen wir den. Und jetzt haben wir so viele tolle Bewerbungen gehabt, dass es wahrscheinlich 4 werden. Und ich wollte eigentlich weniger ausbilden, weil ich so sauer war, weil es die Kurzarbeit nicht anrechnen konnten und so weiter. Aber naja, ich hole schon wieder zu weit aus. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast ja noch drei, du hast ja, ich habe ja zwei Teams. Ich habe ein kleineres Team, die hatten keine Schichten, da ist das dann einfacher. Aber unser größeres Team in Westside, das hat halt jetzt immer Schichten von 8 bis 8. Und da sind wir sehr froh, wenn wir da wieder von wegkommen. Ne?
Ja, wir hatten früher, also im letzten Jahr, in Schichten gearbeitet. Jetzt, wo wir seit März wieder öffnen durften, haben wir nicht mehr in Schichten gearbeitet, aber haben natürlich dennoch die Arbeitszeiten so flexibel gehalten, dass man jetzt nicht mehr so viel intensiv miteinander vielleicht arbeiten konnte. Nun muss man aber auch dazu sagen, der März, als wir ja gestartet sind, wie bei allen anderen auch, da gab es ja auch gar keine Möglichkeit, irgendwie sich groß auszutauschen, weil das war ja so ein wilder Ritt. Ja. Das ist jetzt natürlich ein wenig anders, aber ich erlebe natürlich unsere Salonteams auch, genau wie die Unternehmer, so ist es auch bei den Friseuren. Ich erlebe sie natürlich auch. Und immer noch in diesem Corona-Tunnel, ne? Masken. Und da müssen wir uns mehrmals die Woche testen. Und haben wir daran geachtet, Mensch, pass auf, da ist nicht genügend Abstand. Und ne? Also, wo ich so denke, ich glaube, wir brauchen auch beim Thema Teambuilding einfach auch mal den Blick wieder weg und müssen uns mit anderen Themen beschäftigen und müssen uns natürlich auch mit Schönheit beschäftigen und mit Zeitgeist und Trends. Und das ist natürlich auch wahnsinnig schwer, weil auch dieses Leben ja brach liegt. Ne? Also keiner von uns war in den letzten 3 Vierteljahren in irgendeinem Club oder hat sich sonst mit kulturellen Dingen auseinandergesetzt. Das finde ich natürlich dann auch ganz schwer. Und ich glaube, das sind so die Themen, da sind wir schon gefragt, als Unternehmer dann mit den Teams gemeinsam mal zu gucken, was ist möglich. Du hast gerade eben so einen Nebensatz gesagt, möglichst auch ohne Masken, finde ich auch. Also, dass man sagt, wenn das wieder möglich ist, dass man gewisse Veranstaltungen sich angucken kann, vielleicht sogar auch ohne Maske oder so, dass man dann auch wirklich versucht, da Mehrwerte zu schaffen und so das Team wieder mit anderen Themen zu bespielen, was dann, glaube ich, auch eine gewisse Leichtigkeit und Lockerheit auch wieder in den Alltag bringt.
Du mit deinen ohne Punkt und ohne Komma setzen.
Das gelernt.
Ja, ich will immer was sagen und dann denke ich mir, oh ja, und dann muss ich wieder denken, oh, was wolltest du denn da sagen? Weißt du, Corona hatte ja was Positives und das war für mich, also die Attraktivität und die Wichtigkeit dieses Berufes, die ist gewachsen jetzt in der Corona-Zeit. Das finde ich jetzt einen Riesenvorteil. Und jetzt finde ich es wichtig, dass wir jetzt auch den Mitarbeitern, die jetzt in diesem Beruf sind, denen zu zeigen, wie toll der Beruf ja ist. Weil das ist in den letzten 15 Monaten untergegangen durch diese ganzen Regeln und all diese ganzen Masken. Da ist die Attraktivität ja dann schon wieder verloren gegangen. Und jetzt will ich diesen Rückenwind nehmen, von diesem Stellenwert, den wir gewonnen haben bei der Bevölkerung, dass wir ja so wichtig waren, dass wir beim zweiten Lockdown nicht geschlossen wurden, ist ja ein Riesenerfolg für uns gewesen. Und auch, also vom Image her, das ist ja was Besonderes. Und das jetzt zu zeigen und damit, vielleicht habe ich deswegen auch so viel Bewerbung, der Beruf ist halt einfach richtig, der ist toller geworden. Also das Image des Friseurs hat in den letzten 5 Jahren extrem ist ja positiver geworden, finde ich. Und das ist doch was Schönes.
In den letzten 5 Jahren?
Ja, durch die Balayage auch. Ne?
So. Ach so, okay.
Das also stimmt. Die Balayage hat auch in der jungen Generation, wo die dann für 200, 300, 400, 500 Euro Geld ausgeben beim Friseur, was wir nie für möglich gehalten hätten, das ist ja auch ein Image, das machen zu können. Und das, wir hatten da vorher eine Generation, die ist überhaupt nicht zum Friseur gegangen. Ne? So. Und jetzt haben wir eine Generation, die vielleicht auch denkt, Mensch, Friseur wäre ja auch toll. Also das wird jetzt spannend. Also auch, wo das alles hingeht. Und ich versuche halt jetzt auch, ich habe immer so für mich so eine Regel, wenn ich merke, und ich habe gerade Angst ums Team, für die Stimmung, wenn man Angst hat als Chef, dass die Stimmung vom Team schlecht ist, braucht man fachliche Ziele. Und die versuche ich gerade zu definieren. Welche fachlichen Ziele will ich denn jetzt definieren, um die Stimmung da jetzt wieder richtig aber schön.
Warum hast du Angst ums Team? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich habe du hast ja immer so ein bisschen Mitarbeiterwechsel im Team normalerweise. Also, dass mal jemand geht. Und das hatten wir jetzt in der Corona-Zeit nicht großartig. Bis auf eine Schwangerschaft hatten wir das Team die ganze Zeit sehr stabil. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es Mitarbeiter, es ist aber jetzt nur so eine Annahme von mir, dass Mitarbeiter da sitzen, Mensch, willst du weiter Friseur bleiben? Eigentlich will ich ja noch was anderes lernen. Ich will da was weitermachen. Und das ist jetzt so ein Vakuum entstanden, dass wenn wir dann wieder offen haben mit normalen Regeln und die fangen alle an, auf einmal was anderes zu machen, dann habe ich zwar offen, aber keine Mitarbeiter mehr oder muss die wieder alle neu aufbauen. Das ist so die, ich bin ja immer ein sehr vorsichtiger Mensch und denke auch immer sehr viel nach, aber das ist halt das, was ich einfach, ich möchte Ihnen einfach zeigen hier, der Friseurberuf ist toll und will gleichzeitig auch jetzt mich weiterentwickeln zum Thema Friseurausbildung, also zum Teambilden, auch das Fachliche. Und möchte, jetzt will ich nicht vom Thema zu sehr abkommen, aber so ein bisschen gehört das dazu, möchte auch jetzt die Mitarbeiter ausbilden im Thema Fotografie und Bildbearbeitung und Livestreams. Und das ist also nicht so mit dem iPhone da stehen, sondern das professioneller gestalten. Ich glaube, dass jeder kann jetzt mittlerweile sich ein Ringlicht kaufen und dann mit der tollen iPhone-Kameras, die ja eine super Qualität haben auch, so ein Instagram-Fotos machen oder Videos. Und ich möchte jetzt gern einen Schritt weiter gehen, dass ich die ausbilde, wie macht man GIFs selber? Wie macht man richtig gute Videos, dass die Qualität besser wird, um mich abzuheben von anderen auch wieder?
Na gut, aber da sind wir doch eigentlich, also wir haben unser Thema ja gar nicht so richtig verlassen. Ne? Wie wird der Sommer? Und das erste Unterthema war dann, was machen wir mit den Teams? Und wenn man sagt, man konzentriert sich auf die Dinge, die du gerade gesagt hast, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Ne? Und das und finde ich auch super. Finde ich auch genau richtig. Und das heißt genau mit deinen Auszubildenden auch, weil ob es jetzt Auszubildende sind, ob es neue Stylisten sind, aber du hast mal zu mir gesagt, Lars, egal ob eine Auszubildende, eine Friseurin, eine Rezeptionistin, wenn irgendjemand neu ins Team kommt, dann ist das wie in so einem Hühnerstall.
Ja,
dann flattern erstmal alle rum,
ja.
Aufgeregt. Und dann setzt sich jeder nachher auf die Stange, die mir da passt und alles ist
ja, ja.
Und ich glaube, und das habe ich mir gemerkt, wie du merkst. Mhm. Und wenn da jetzt 4 neue Auszubildende kommen, als Beispiel, kann auch nur eine sein, ist ja wurscht, aber wenn man auch dieses Thema wieder neu bespielt, dann macht das ja auch was mit dem Team.
Ne? Ja, klar.
Und das kann natürlich ganz positiv sein. Ein Gedanken, den ich eben noch hatte, als du da gesprochen hast, vielleicht war das jetzt von dir unglücklich ausgedrückt, dass man Angst, du hast das Wort Angst benutzt, dass man Angst hat ums Team. Ich finde, es ist doch ganz normal und ich glaube, dass alle Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast jetzt hören und auch wir beide, dass uns das doch auch so gegangen ist in dieser Lockdown-Phase Januar, Februar, dass man sich auch mal hinterfragt, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ja. Will ich das eigentlich noch machen? Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann das berichten, ich habe 4 Mitarbeiter, die ich zum Jahreswechsel verlieren werde. Mhm. Also ich will mit diesem Podcast keine Abwerbung betreiben, aber wer Interesse hat, nach Hamburg zu kommen, ne? Das Fenster im Herbst ist wieder geöffnet. Ja, weil wir 4 Mitarbeiter haben, die gesagt haben, sie möchten ihren Meisterbrief machen. Finde ich übrigens auch wieder ein ganz tolles Zeichen, auch für unseren Beruf. Dass man sagt, ne, der Meisterbrief, haben wir auch hier mal irgendwann im Podcast gesagt, ist der Meisterbrief tot, ja oder nein? Also ich habe 4 wirklich tolle Menschen, die sagen, sie haben richtig Bock und wollen den Meisterbrief machen und werden den ab Januar machen. Und weil wir ein gutes Vertrauensverhältnis haben, haben die mir halt auch schon rechtzeitig Bescheid gesagt, was für mich, ich bin ganz traurig über den Wegfall natürlich, aber auf der anderen Seite bin ich auch wiederum ganz froh, dass man das schon so rechtzeitig mitteilt, so dass wir dann auch reagieren können. Ne? Mhm. Und also ich finde, das zeigt ja auch ein ziemlich intaktes Teamleben, finde ich. Und naja, worauf ich hinaus wollte, ich wollte gar nicht zu sehr jetzt auf unsere Salons gehen, aber dieser Lockdown und diese Corona-Pandemie, die macht halt was mit den Menschen. Und,
ja, klar.
Und ich glaube, man wäre nicht gut beraten, wenn man jetzt irgendwie krampfhaft versucht, alle bei sich zu behalten, sondern ich glaube, es ist ganz gut und das hast du für mich, finde ich, sogar sehr, sehr gut gesagt, dass man sagt, pass mal auf, wir konzentrieren uns jetzt zum Beispiel auf diese ganze Fotogeschichte oder wir konzentrieren uns wieder auf Fashion und auf Mode und auf Fachlichkeit. Und da wirst du dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz viele Mitarbeiter haben, die darüber dankbar sind und das auch annehmen. Aber vielleicht gibt es auch die ein oder andere Mitarbeiterin, die sagt, ach, ich habe mir meinen Kopf gemacht, ich will eigentlich was anderes machen.
Ja, klar.
Und dann ist das halt auch so. Und ich finde das auch völlig in Ordnung.
Ja, wenn du die Teamphase nimmst. Wir sind gerade bei den Teamphasen, in der Performancephasen. Wir hatten ja mal in einem vorhergehenden Podcast über Teamphasen gesprochen. Und wir sind gerade in dieser High-Performance-Phase, wo gerade das Team so richtig gut ist und so richtig zusammenarbeitet. Und das, die Angst, die ich meine, ist, ich möchte das jetzt gerne auch noch mal ein bisschen in die heile Welt mitnehmen. Ich möchte das mal mehr genießen und nicht, mein Team war super jetzt in den letzten Monaten. Das war Bombe. Aber ich möchte wieder das erleben, warum ich Friseur bin, dass ich in meinem Laden stehe und es rummelt so ein bisschen und ich kann wieder Fotos von der Mixecke machen, wo die Farbtöpfe sich stapeln, dass der Wolf Davids wieder fast vom Bürostuhl fällt, weil ich denke, Michael, sowas kannst du doch nicht fotografieren. Also, es ist, ich möchte gerne, weißt du, das ist immer so, natürlich, wenn ich die Bilder sehe von den Teams, wie die sich verändert haben und du dann so Teamfotos siehst von vor 5 Jahren, denkst, ach ja, boah, die sind ja auch nicht mehr da. Und da, das ist immer so eine schöne Zeit und ich habe mich ja davon verabschiedet, dass die mit mir gemeinsam alt werden, ne? Aber ich möchte jetzt gerne das noch ein bisschen in, ich möchte jetzt noch einen schönen Sommer. Und mein Traum wäre, nächstes Jahr mit dem harten Kern zusammen entweder nach Frankreich zu fahren oder nach London als Belohnung für die tollen Taten, die sie mir geschenkt haben in der Zeit. Das ist ja, das war einfach Weltklasse. Und neue Lehrlinge sind halt immer irgendwie gut. Also ich man braucht ja auch Wechsel, ne? Sonst wird man alt und langweilig. Ne?
Also ich denke, was unser Gespräch ganz gut aufgezeigt hat, ist, dass man sich über die Menschen im Unternehmen und über die Teams sich wirklich besondere Gedanken jetzt machen muss, ne? Und das nicht einfach jetzt so hinnehmen, so wie es jetzt gerade ist, sondern ich glaube, da ist man als Unternehmerin oder als Unternehmer gefragt, jetzt auch die Rahmenbedingungen anzupassen. Und wir haben gerade gesprochen, auch so, du hast einmal gesagt, seit 5 Jahren ist das Image besser wegen Balayage. Dann hast du gesagt, man muss auch mal wieder in Club und Kulturen gehen. Also, nee, ich glaube, das habe ich gesagt. Ne? Aber anyway, ich habe hier als zweiten Stichpunkt Mode, Fashion.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Ding, dass man sagt, okay, ich finde es halt auch wahnsinnig schwer, momentan neue Einflüsse zu bekommen. Also so sehr man es immer so vielleicht belächelt hat, wenn man zur Top-Hair-Messe ging oder wenn man sich irgendwelche Veranstaltungen von Industriepartnern oder von Verbänden angeguckt hat. Aber in der Summe merkt man dann doch, hat das schon einen Einfluss auf ein selbst, wie man so den Blick auf die Branche und auf die Haare und auf die Entwicklung nimmt. Und wenn man das jetzt so gar nicht hat oder halt nur über Streaming, was auch, wo auch viel Emotionalität oftmals mir persönlich gefehlt hat, da muss man schon sagen, wo geht die Reise eigentlich jetzt hin, fachlich?
Ja, das ist ja das, worüber wir im Vorgespräch gesprochen hatten. Mir fehlen die Messen, die Menschen, die Hotelbars abends mit den Gesprächen und auch das abends weggehen. Das ist ja für mich immer so ganz wertvoll, wenn ich mal in so einen Club gehe und sehe die Menschen, was die anhaben. Im Moment siehst du ja, wenn du auf der Straße siehst, den Zoom-Look, oben schön, unten Jogging.
Ne? Zum Glück übrigens, oben schön.
Ja, und mir fehlt das so. Ich habe normalerweise immer so eine Ahnung, was jetzt so kommt von der Mode her. Und das fällt mir gerade richtig schwer, das zu beurteilen, weil es kommt immer was Neues und es bleibt nie stehen. Und es ist jetzt gerade Balayage und es ist immer noch Balayage. Es wird auch Balayage immer in irgendeiner Form geben. Trotzdem kommt wieder was Neues. Und ein Trend ist jetzt da, die Dauerwelle bei Frauen. Bei Männern war sie ja jetzt schon eigentlich. Aber
nee. Also witzig, dass du das gerade sagst, weil Das empfinde ich momentan bei uns stark, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, aber auch bei Männern, wie viel Dauerwellen wir machen. Also wir machen nicht viel im Sinne von, ne, also wir machen jetzt noch nicht richtig viel, aber die Nachfrage ist da und das finde ich schon verwunderlich.
Ja, das habe ich, nee, das meine ich ja. Das habe ich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Meine Lehrlinge haben
weil du gesagt hast, du bist natürlich der Trendsetter. Du hast gesagt, bei Männern war das ja schon. Und jetzt komme ich, Hanse Art, ein bisschen vielleicht hinter der Zeit, sagt, nee, bei Männern finde ich das momentan auch auffallend.
Nee, ich fand das so auffallend, dass auf einmal alle meine Auszubildenden ihren Männern eine Dauerwelle machte vor 2-3 Jahren. Dann hatten die alle diese, was ich früher lustigerweise als Installateur-Dauerwelle bezeichnet hatte. Das waren aber die starken Locken. Aber das ist auch irgendwie cool, diese Bewegung. Also, wonach ich mich jetzt sehne als Friseur fachlich, ist wieder mehr Bewegung, die nicht entsteht durch Glättereisen, Stylingeisen oder Rundeisen, sondern wieder natürliche Bewegung im Haar, auch durch einen schönen Haarschnitt, durch eine schöne Graduation, so ein bisschen die echte Natürlichkeit, weil ich finde diesen Ausdruck echte Natürlichkeit, das ist eigentlich für mich jetzt das, wo ich denke, jetzt wo wir drüber sprechen, echte Natürlichkeit, weil ich oft feststelle, dass Fotos gezeigt werden und gesagt wird, ist das nicht eine schöne natürliche Farbe? Und ich denke so, das ist eine schöne Farbe, ja, aber es ist keine natürliche Farbe, es ist totblondiert. Ne? So, also die Haare sind zwar gepflegt durch und dadurch sehen die noch gesund aus, aber das ist keine natürliche Farbe. Das Ergebnis ist, was ist denn natürlich? Echte Natürlichkeit ist, was nicht aussieht, als ob es vom Friseur kommt. Ne?
Das ist Natürlichkeit. Nee. Was? Also,
das hast du ja nicht verstanden.
Du redest jetzt gerade mit einem Friseur und im Auditorium bei den Zuhörern und Zuhörern werden wir einen extrem hohen Anteil an Friseuren haben. Ja. Insofern verstehen wir, glaube ich, was du meinst. Aber geh immer nach draußen zu den Nicht-Friseuren und sag du, ich will bei dir eine Welle machen oder ich will bei dir eine Farbe machen, weil echte Natürlichkeit ist wieder hip. Ja. Dann würde doch jeder sagen, hä, dann mach bitte gar nichts. Keine Chemie an meinem Haar.
Das muss man anders verpacken.
Also echte Natürlichkeit. Du, ich setze jetzt mal eine Dauerwelle. Wir brauchen eine echte Natürlichkeit.
Ja, also was fachlich auf uns zukommen wird jetzt von der Mode her, und da kommen wir wieder dahin, stellen wir uns den Worst Case vor und wir kriegen eine grüne Bundeskanzlerin. Ne?
So, das heißt für mich, nur fürs Protokoll, das finde ich, das ist kein Worst Case, aber gut. Ja,
und dann wird die Alufolie verboten. Ne? Ja. Ja, und dann darf man nicht mehr mit Alufolie arbeiten als Friseur. Ja. Ne? So. Und umweltmäßig, das ist für mich jetzt so ein Thema, Zero-Waste-Farben, wo man keinen Abfall hat an Folien oder Frischhaltefolien oder Spitzenpapier, das ist nicht ganz so dramatisch, aber das ist so eine Überlegung für mich, in Richtung Natur zu gehen, richtig diese echte Natürlichkeit muss man natürlich anders verkaufen, weil ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, bei uns gibt es jetzt die echte Natürlichkeit und die Ware, dann muss man natürlich schön verpacken, aber Zero Waste ist für mich jetzt ein Thema, das vor Corona eigentlich ein Thema war und dadurch aber jetzt im Moment, wenn man auch sieht, wie viel Plastikumhänge manche Friseure jetzt auch benutzen. Und Umwelt ist ja jetzt im Moment nicht so das Thema gewesen.
Ja, das stimmt. Monaten.
Und das wird aber jetzt umso heftiger kommen, weil da wächst ja auch, das sieht man ja in der Lebensmittelbranche auch, die ganzen Vegetarier, die da entstehen und die mir jetzt mein Fleisch nicht mehr wegessen, was ich ja erstmal gut finde, weil wenn weniger Fleisch verbraucht wird, allgemein ist mehr Fleisch für mich da. Ne? Um jetzt den Shitstorm auszulösen. Aber da wächst eine ganze Generation heran, wo die Fleischindustrie jetzt in Sorge ist, dass die sagen, ich bin ja auch gegen Massentierhaltung, ich finde auch gute Qualität wichtig. Aber da wächst eine Generation rein, die jetzt kein Fleisch mehr isst. Und die sagt, ich will die Umwelt nicht mehr, will der Umwelt nicht mehr schaden. Die sehr umweltbewusst sind. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, die Generation kommt nach dem Balayage, die jetzt sagt, ich möchte der Umwelt nicht schaden. Und ich gehe zu einem Friseur, der darauf Rücksicht nimmt. Und das wird auf einmal eine ganz neue Herausforderung für uns.
Ja, ne? Neu finde ich die jetzt ehrlich gesagt.
Nee, aber es wird stärker kommen.
Ne? Ja, da stimme ich dir sofort zu, weil das Thema Nachhaltigkeit haben wir ja nun schon seit ein paar Jahren in unserer Branche. Und da gibt es auch schon einige, die sich darauf wirklich toll spezialisiert haben. Aber du hast recht, die Nachfrage wird größer und die potenzielle Kundschaft wird größer. Das glaube ich auch. Beim Thema Ernährung, was du gerade gesagt hast, da stimme ich dir auf der einen Seite zu. Ich glaube auch, dass der Anteil an Vegetariern, Veganern oder wie heißen die, Flexaner,
keine Ahnung.
Flexiganer oder wie auch immer. Also, dass diese Zahl zugenommen hat und weiter zunimmt und immer wichtiger wird, dem stimme ich sofort zu. Aber mir hat mal jemand gesagt, und ich denke da echt oft dran, wenn ich im Supermarkt bin, da gibt es dieses Magazin für Vegetarier, ne, vegane Ernährung. Und direkt daneben ist dann Beef, ja. Und dann hast du halt dein Grill- und Fleisch-Expertenheft, was du da auch regelmäßig kaufen kannst. Und das zeigt so ein bisschen, man darf nicht zu sehr in Schwarz-Weiß denken. Ich glaube, es gibt die einen und es gibt die anderen. Ja, ich würde auch sagen, wenn jetzt jemand mich fragen würde, Herr Nikolaisen, Sie müssen jetzt Geld investieren in ein Magazin, nehmen wir Beef oder nehmen wir vegan? Dann würde ich auch sagen, ich glaube, es gibt mehr Leser für vegan als für Beef, also investiere ich lieber in vegan. Aber beides existiert. Und
ja, aber ich kann dir sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe einen Artikel gelesen in der Wirtschaftswoche von der Fleischindustrie. Und da wurde so schön gesagt, die Generation, die jetzt kein Fleisch isst, das macht denen Angst, weil diese Generation das meistens beibehält, ihr ganzes Leben lang. Und das, wenn das jetzt... Also die haben ja wirklich auch schon Rückgänge, ne, im Fleischverbrauch. Und das wird dann mitgenommen. Und du glaubst doch wohl nicht, dass jemand, der jetzt so auf Umwelt achtet, sich da hinsetzen wird und sich die ganzen Folien am Kopf machen lässt, wie das im Moment alle machen, die Alufolien. Das heißt also, da kommt jetzt wirklich eine Generation, die sagt, ich möchte der Umwelt nicht schaden. Und die sind groß. Die werden jetzt stark werden und das werden noch mehr werden erstmal. Also das ist aber auch nur eine Annahme. Und das war natürlich überspitzt. Ich esse halt gerne Fleisch. Ne?
Und bevor wir wieder auf Fleisch zurückgehen, lass uns bitte in unserer Branche kurz bleiben, weil ich sehe jetzt bei dir gar keinen, oder ich empfinde da überhaupt gar keinen Widerspruch drin. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sein Unternehmen so ausrichtet, wie man es selber für richtig hält und das möglichst konsequent, dann wird man auch Fans finden, die das genauso gut finden. Und natürlich wird es Salons geben, die immer konsequenter auf Umwelt und Nachhaltigkeit gehen, richtig, aber dann wird es auch wieder andere geben, die sagen, das ist jetzt uns nicht völlig egal, wir achten auch darauf, aber es ist nicht unsere A-Priorität. Die A-Priorität ist die fachlich geilste Leistung und die geht vielleicht nur mit Alufolie oder wie auch immer. Und die werden dann auch ihre Fans bekommen.
Ja, aber es geht ja jetzt,
ich glaube, das wird doch eher, wenn wir uns darauf in der Branche konzentrieren, dann würde es dieser Branche eher helfen, weil halt du dich entscheiden musst, welche Richtung schlägst du ein. Ich muss ja sagen, das ist ja nichts Neues. Das sage ich ja schon seit 20, 30 Jahren. Diese Salons, wo ich dann vorbeifahre, da steht Damen, Herren, Kinder, die finde ich halt am schwierigsten. Ne? Also immer everybody's darling zu sein, ist halt schwierig. Und je mehr du dich konzentrierst auf einen Typ Mensch, sowohl als Mitarbeiter als auch als Kunde, desto erfolgreicher, denke ich, wirst du sein.
Ja, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Ich rede ja jetzt fast, ich glaube, was als Trend kommen wird. Und ich glaube, dass da jetzt ein Trend kommen wird in die Richtung. Das heißt ja nicht, dass man den ganzen Salon so umstellen soll oder dass man auf Folie verzichtet. Das meine ich nicht. Aber ich glaube, dass durch diese, und aus der Lebensmittelbranche sind öfters schon Trend rübergeschwappt. Also ich kann das gar nicht richtig belegen, aber ich achte immer sehr darauf, wie die marketingmäßig vorgehen. Und wenn du jetzt auf die Lebensmittelbranche guckst, mit diesem ganzen Fleischersatz und alles nicht der Umweltschaden, und dann passt das nicht für den Kunden, die mit ihrer Ernährung so darauf achten, der Umwelt nicht zu schaden und dann zu einem Friseur zu gehen, das wird ein Trend. Das heißt aber nicht, dass der ganze Salon dahin gehen muss, ne? Sondern einfach, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Kollektion mit einer Zero-Waste-Farbe, vielleicht sogar
mit was für einer Farbe? Ich habe das akustisch nicht verstanden.
Zero-Waste, kein Abfall, keine Abfälle.
Zero-Waste, okay.
Zero-Waste. Den Ausdruck kennst du gar nicht, ne?
Doch, den kenne ich. Ich habe ihn wirklich eben nie verstanden.
Naja, ich nuschel ja auch immer so ein bisschen. Aber es ist auch jetzt auch nur einfach eine Unterhaltung zwischen uns, wo ich auch jetzt gar nicht mich vorbereitet habe, darüber nachzudenken,
was will
ich sagen, sondern das sind jetzt meine Gedanken, die jetzt dadurch entstehen, weil ich mit dir spreche. Und das ist so das, was ich so denke, ja, da will ich jetzt was kommen, auch mit der Haarbewegung, ohne die zu sehr mechanisch und elektrisch zu beeinflussen, sondern wieder so eine echte Natürlichkeit. Und das meine ich mit echter Natürlichkeit. Also ohne Strom, ohne Geräte. Und das ist eine Herausforderung.
Unplugged.
Ja.
Meine Haare unplugged.
Lieber wäre mir, wenn wieder so eine Generation kommen würde, die sich für 400 Euro eine Balayage machen lässt. Aber die nächste Generation macht immer alles anders als die Generation davor.
Dauert ja immer 4, 5. Aber wir wollten ja gar nicht über Generationen sprechen, sondern eigentlich nur über den Sommer. Ja. Ein Stichwort habe ich hier noch. Lass uns das auch noch mal kurz besprechen. Und da habe ich mir Preise aufgeschrieben.
Ja.
Also der Grundgedanke, den wir beide auch im Vorgespräch eben hatten, war ja, dass Kunden bereit waren, jetzt in dieser besonderen Situation auch mehr Geld zu bezahlen für einen Friseur. Zum einen, weil sie natürlich nicht wirklich auch die Wahl hatten. Zum anderen, weil viele vielleicht auch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, weil sie es halt anderweitig gar nicht ausgeben konnten. So, jetzt wird es im Sommer aber anders sein. Du kannst wieder in Urlaub fahren, du gehst abends weg und so weiter und so fort. Wird sich da was tun? Was glaubst du?
Ja, das hatte ich ja im Vorgespräch angedeutet. Ich mache mir jetzt Gedanken darüber. Wir haben die Preise erhöht. Es war noch nie so leicht, eine Preiserhöhung durchzukriegen wie jetzt während der Corona-Zeit, weil die Kunden erstens, es sind ja nur 75% der Deutschen betroffen von Corona finanziell, ne, habe ich jetzt gelesen. Und 25%
weniger. Ich habe sogar noch weniger gelesen.
Über 80% der Deutschen, das gibt da schon Kurzarbeit und allem, aber 75% der Deutschen haben keine Einbußen oder haben sogar mehr Geld. Ne? Und sie weil sie nicht wissen, wohin mit dem Geld. Ne? Und gerade. Und dann ist natürlich jetzt kommt die Situation, jetzt, wenn man einen Urlaub buchen will, hast du mir das gesagt, dass ihr erst im September was findet? Ihr wollt in Urlaub fahren? Oder war das jemand anders? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das schon ziemlich gut gebucht mit den Urlauben, weil das ist natürlich das, was die Deutschen jetzt als erstes machen wollen. Und jetzt kommt eine Inflation wahrscheinlich.
Und die Urlaube werden teurer.
Ja,
weil die Hotels halt auch monatelang zu waren. Die brauchen jetzt auch dringend ihr Geld. Und so wie wir gespürt haben, Anfang März, alle wollen zum Friseur, so merken die natürlich jetzt auch, alle wollen jetzt in Urlaub.
Ja.
Müssen natürlich auch versuchen, die Kosten, die angefallen sind, wieder ein bisschen reinzunehmen. Das heißt, die Urlaube, Flugreisen und so weiter, das wird natürlich alles teurer werden.
Essen wird teurer.
Ne? Ja, also, klar. Alles.
So, und dann ist es dann sitzen die Kunden da und bezahlen Geld und sitzen da und überlegen, ist es das wert? Und deswegen ist für mich jetzt gerade der Gedanke, wie schaffe ich jetzt den Mehrwert im Laden, dass wir es wert sind? Ne?
Nimm doch die Preise wieder zurück, Michael. Sagst du, nö, wir haben jetzt gedacht, das war so einfach. Ne? Wir haben die Preise erhöht. Aber jetzt, wenn es nicht mehr so einfach ist, jetzt gehe ich wieder zurück mit den Preisen.
Also gut, wir wollen ja nicht wieder mit der kompliziertesten Preisliste der Welt anfangen. Ne? Aber deswegen will ich ja 4 Lehrlinge einstellen, damit ich in der Juniorpreisschiene nämlich wieder ein Angebot habe. Das ist ja meine Strategie. Ne? Also ich bereite mich schon darauf vor, dass die Kunden sagen, oh, das ist mir aber teuer, zu teuer. Und dann sage ich, ja, gehen Sie doch zu unserem Junior-Stylisten oder Young Spirit-Stylisten. Ne? Ja. Also ich baue jetzt gerade die Billigpreisschiene wieder ein bisschen auf. Ne? Als Angebot.
Bei billig ist es ja nun bei Brettmanns nicht, aber günstiger.
Günstiger, ja.
Genau.
Also es ist ein Riesenthema. Also ich habe das auch vermisst, mit dir zu sprechen. Irgendwie ist das irgendwie zu wenig gewesen. Es ist mal ganz gut, kommen ganz gute Gedanken raus.
Und das stimmt. Deswegen machen wir ja diesen Real Talk, so nennen wir den ja auch. Ich habe den ja im Vorfeld ja auch nochmal erklärt. Und das ist ja das, was sich unterscheidet, wenn wir beide miteinander sprechen, dass wir uns, weil wir uns halt schon so lange kennen, uns die Freiheiten nehmen, wirklich dann spontan zu sprechen.
Ja, das ist ja schön. Jedenfalls will ich den Kaffee verbessern, noch mehr, Ich will also Wein.
Jetzt geht es um die Mehrwerte, ne?
Ja. Ja, Wein noch im Laden auch. Vielleicht auch noch meinen Weinhändler unterstützen dabei. Cross-Marketing-mäßig mehr. Erlebnis mehr. Also, das ist das, wo ich jetzt drüber nachdenke. Wir müssen da jetzt was machen. Wir können es nicht ausruhen. Ne? Das ist, finde ich, ganz gefährlich. Und fachlich natürlich auch besser. Ne? Also, die Haarschnitte. Die Qualität der Haarschnitte muss wieder besser werden bei uns. Also da bin ich im Moment nicht glücklich.
Obwohl okay, aber das werden, glaube ich, die Kunden sogar noch nicht mal wirklich.
Ja, das müssen sie merken. Mehr Bewegung, Freiheit. Ich glaube, dass diese echte Natürlichkeit, das Stichwort, das gefällt mir. Das nehme ich mit jetzt aus unserem Real Talk. Sie wurden abgemeldet. Bin ich doch da?
Ja, du bist doch da. Alles gut. Ja, das ist ein guter Gedankenansatz, dass man sagt, okay, alle diejenigen, die jetzt die Preise erhöht haben, die werden natürlich nicht wieder die Preise senken, das ist ja klar. Aber können wir einfach so weitermachen, wie es ist? Oder muss man schon gucken, okay, was für einen Mehrwert schaffe ich, ohne dass ich damit gleichzeitig den Preis wieder erhöhe? Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Preise sind ja nicht erhöht worden, damit wir ein besseres Leben führen, sondern weil einfach auch bei uns die Kosten explodiert sind. Das bedeutet natürlich, man kann natürlich jetzt nicht mit Mehrwerterhöhung auch gleichzeitig wieder groß die Kosten erhöhen, weil sonst bleibt ja am Ende dann doch nichts hängen. Also ist schon spannend, ne?
Ja, wir sind so viele, wenn es noch jetzt was passiert.
Ich habe ja, aber das wäre ein eigenes Podcast-Thema. Inspiriert und angeregt durch einen Talk im Clubhaus. Ich bin ja jeden Montag von 19 bis 20 Uhr bei dieser Social-Media-App Clubhaus aktiv. Da gibt es den Friseur-Montag und da sprechen dann der Christian Sturmeier, der Frank Brohrmann, Björn von Rotz und ich über aktuelle Themen. Also das sind Friseure aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch noch. Und Gian Bulut ist auch noch mit dabei, auch ein toller Kollege. Also wir fünf sprechen da meistens. Und wir haben vor kurzem mal über Beratung gesprochen. Und da sind so viele gute Ideen reingekommen, wo ich so denke, das wäre zum Beispiel auch etwas, was nicht nur Kunden sofort spüren und honorieren, sondern was sich am Ende auch bei dir in der Kasse höchstwahrscheinlich bemerkbar macht, wenn man in diesem Sommer mal jeder sich überlegt, wie können wir eine bessere Beratung machen? Wie können wir aus der Beratung ein Ritual machen? Und nicht nur für Neukunden, sondern auch für bestehende Kunden. Ich glaube, wenn man das verbessert, das Thema Beratung, das ist etwas, was Kunden sofort spüren, eventuell ja sogar mehr Dienstleistungen buchen und was dich aber nicht mehr kostet. Also wenn man sagt, ich nehme jetzt noch zusätzliche Getränke rein oder jeder Kunde kriegt ein iPad oder was weiß ich.
Naja, es ist ein spannendes Thema. Also die nächste, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, auch ohne Corona danach.
Ja, ist das nicht auch eine kleine Gefahr? Ist das nicht eine kleine Gefahr?
Dass wir jetzt so viele neue Themen kriegen.
Ja, ich sag das mal, ich habe ja 32 Jahre hinterm Stuhl gestanden und Haare geschnitten, aber ich mache das ja jetzt nicht mehr. Mhm. Und der Februar, der war so anstrengend und auch emotional so schwierig. Kriegst du Gelder, kriegst du keine? Rutschst du in eine Insolvenz? Musst du Standorte verkaufen? Ja, nein, wie hältst du Mitarbeiter? Es war brutal. So, und dann kommt, ihr könnt ab 1. März wieder öffnen. Und dann habe ich in meiner Position, also als ein Friseurunternehmer, der nicht mehr am Stuhl steht, habe ich aus zweierlei Gründen diesem 1. März entgegengefiebert. Zum einen, weil endlich die Salons wieder öffnen können und du Umsatz machst. Und zum anderen, da bin ich ganz ehrlich, damit ich selber vielleicht mal durchschnaufen kann, weil der Februar so anstrengend war. Weil ich so gedacht habe, so, wenn jetzt alles wieder läuft in den Salons, ne, und alle zu tun haben, dann kann ich mich ein Stück weit vielleicht mal wieder zurückziehen. Das Gegenteil war der Fall. Also ich kann jetzt nur als Hamburger sprechen. Dann mussten kaum waren die Salons geöffnet, dann mussten auf einmal die Mitarbeiter getestet werden. Dann musste man das organisieren. Dann haben wir das geschafft. Dann mussten auf einmal die Kunden tagesaktuelle Tests mitbringen bis heute. Wie organisierst du das und jenes? Dann gab es noch zwei andere Dinge an unseren Standorten, die jetzt standortbedingt waren, die auch sehr zeitaufwendig waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie im März. Und dadurch fiel ich auch im April in so ein Loch. so ein bisschen persönlich, weil, weil ich im Februar gehofft habe, im März wird es für mich persönlich ruhiger und das Gegenteil war der Fall. So, was macht das? Warum erzähle ich euch diese lange Geschichte? Weil natürlich man jetzt auch sagt, ey, ich hoffe, Corona ist irgendwann mal vorbei und wir müssen nicht mehr diese blöden Kundentests machen und vielleicht irgendwann auch mal die Masken wieder abnehmen und endlich wird das Leben wieder normal. Und ich glaube, das ist für viele gleichbedeutend mit, so, dann kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen. Und wir sagen gerade, nee, dann bist du gefordert, dann musst du was für deine Teams machen, dann musst du Mehrwert für deine Kunden schaffen und. Das ist schon auch anstrengend, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Deswegen vielleicht Real Talk. Deswegen, wie ist denn das eigentlich bei euch mit Urlaub? Meine Frau und ich, wir haben eigentlich gar keinen Urlaub geplant dieses Jahr. Wir haben jetzt einen größeren Urlaub, erhoffen wir uns mehr oder weniger heute in einem Jahr. So im April, Mai wollen wir mal für vielleicht sogar 3 Wochen mal nach Amerika. Das ist jetzt momentan so unser Plan. Aber für dieses Jahr, weil halt so gut wie nichts planbar ist, haben wir eigentlich noch gar keinen Urlaub gebucht. Und ich merke jetzt in unserem Gespräch, das ist gar nicht gut, weil man muss natürlich auch selber gucken, dass man die eigene Energie auflädt.
Du musst auch vor allen Dingen gucken, dass wenn du dich entscheidest, Urlaub zu machen, dass dann überhaupt noch was frei ist. Ne? Das ist mir nämlich bewusst geworden bei unserem Real Talk. Denise wollte immer mal, also wir sind ja jetzt 25 Jahre zusammen im September und Denise wirft mir immer vor, du hast immer mehr versprochen, wir fahren mal zusammen nach Sylt und wir sind noch kein Mal in 25 Jahren auf Sylt gewesen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, im September nach Sylt zu fahren. Ich glaube, da ist gar nichts mehr frei.
Das wird schwer, ja.
Das wird schwer, ja. Und das ist ja heute auch ein besonderes Jubiläum sowieso. Heute vor 10 Jahren war ja das ICD-Treffen in Hamburg übrigens, fällt mir gerade wieder ein.
Unser Interkonferenz in Hamburg.
Interkonferenz in Deutschland war in Hamburg vor genau 10 Jahren.
Aha, okay.
Das habe ich nämlich auf Facebook gesehen, das ist einer der wenigen Vorteile von Facebook. Aber urlaubsmäßig, ich möchte im Juli, ich fahre 8 Tage nach Frankreich, alleine aber wahrscheinlich, Denise will nicht mit, weil da so viel Jazzmusik ist. Aber ich bin ja ein Jazzliebhaber und das ist dann, normalerweise ist da immer ein tolles Jazzfestival, das fällt natürlich aus, aber wir fahren immer dahin mit meinen Freunden und da freue ich mich drauf. Also das wird dann für mich so das Highlight sein. Ansonsten Urlaub Sylt im September ist, glaube ich, ausgebucht, müssen wir uns jetzt drum kümmern. Man muss darauf achten, man muss jetzt Kräfte sammeln gleichzeitig und gleichzeitig müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das wird, das nächste Jahr wird anspruchsvoll.
Das wird ein anspruchsvolles Jahr, das stimmt. Das ist mir auch durch unser Gespräch heute wieder nochmal bewusst geworden. Ich wusste es auch schon vorher, aber das sind diese Punkte, über die wir gesprochen haben. Da ist man als Unternehmer halt gefordert, das auch anzugehen. Und das geht natürlich nur, wenn man selber aber auch noch ein paar Prozent in seinem Akku hat. Ne?
Ja.
Also ich glaube, dass es in diesem Jahr sogar noch wichtiger werden wird, dass man selber sich immer mal wieder rauszieht. Ein Friseurkollege, ich will den Namen jetzt nicht nennen, den wir beide gut kennen, der hat ja, finde ich, eine ganz, also das ist deutlich vor Corona die Geschichte, die ich jetzt kurz erzähle, der hat aber eine ganz tolle, ganz tollen Weg für sich gefunden. Der hat nämlich gemerkt, er braucht, um voll Energie zu bringen, braucht er immer wieder mal schnell eine Akkuaufladung. Er selber braucht aber nicht unbedingt diese 3 Wochen Amerika. Mhm. Er hat für sich es dann so gemacht, dass er sagt, alle 6 Wochen geht er 1 Woche in Urlaub. Mhm. Das ist natürlich relativ viel, aber er sagt, strengt er sich aber auch an und in diesen 6 Wochen ist er aber auch voll dabei. Aber er sagt für sich als in seiner Position, weil er kurze Urlaube mag, sagt er, für ihn ist das ideal. Weil so wie du anfängst, weißt du ja schon, ey, in 6 Wochen bin ich ja, ne, dann schon wieder weg. Also für mich wäre es jetzt nichts, weil ich kann nicht gut schnell abschalten. Ich brauche immer mehrere Tage, um wirklich mal den Kopf frei zu bekommen. Und so eine Woche wäre für mich völliger Quatsch, weil dann habe ich gerade angefangen, mal in einem Buch zu lesen, dann müsste ich schon wieder weitermachen. Also ich brauche weniger Urlaub, aber der müsste dann länger sein. Aber so hat es jeder für sich. Ne? Also jeder Mensch ist ja auch anders verrückt.
Ja, die Urlaubsplanung ist eigentlich ein wichtiges Thema jetzt, was man hat.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja. Also ich habe ja vor, mit dem Bulli meiner Frau zu fahren. Das weiß ich nur noch nicht. Ich muss die noch fragen, ob ich ihn überhaupt kriege in der Zeit. Aber mein Traum ist jetzt, am Strand zu sein, mit dem Bulli alleine, um morgens wach zu werden und im Meer zu schwimmen und zu frühstücken am Strand. Das ist für mich jetzt so. Und dann abends Jazz.
Ne? Ich komme mit.
Du kommst mit, genau.
Dann machen wir einen Live-Podcast am Strand.
Oh, das ja, schön. Genau. Mit dem Meeresrauschen. Ja.
Wie wird der Sommer, haben wir gefragt. Und als wir gestartet sind mit dem Gespräch, hätte ich nicht gedacht, dass Michael und ich dann im Sommer einen gemeinsamen Urlaub planen am Strand. Aber das ist ja das Besondere an unseren Real Talks. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gebracht und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch.
Ja, ich auch.
Tschüss.
Bis bald.
Tschö. Ja, und dann ist da ja noch diese Sache mit dem Eurovision Song Contest. Denn der findet ja an diesem Pfingstwochenende wieder statt. Und ich glaube, ich werde ihn mir nicht angucken, auch wenn Peter Urban diese Sendung hoffentlich erneut moderiert. Ich liebe ja Peter Urban, muss ich sagen. Also diese, das ist für mich die tollste Radiostimme hier beim NDR. Und wie Peter Urban den Eurovision Song Contest in den letzten Jahrzehnten moderiert hat, ist für mich persönlich absolute Weltklasse. Aber mich holt der Eurovision Song Contest ja schon lange nicht mehr ab. Ich gehöre zu der Generation, die mit seinen Eltern wach geblieben ist. Einmal im Jahr durfte man länger wach bleiben beim Eurovision Song Contest und sich das alles angucken. Und ich war begeistert. Und ich habe so viele Kindererinnerungen und auch jugendliche Erinnerungen an den Eurovision Song Contest. Ich weiß noch genau, ich bin gerade eingeschult worden. Da hat mein Vater voller Begeisterung zu dem schwedischen Gewinner 1974 vor dem Fernseher mitgetanzt. Aber war es natürlich mit Waterloo fantastisch, die dann eine Woche später auch in der aktuellen Schaubude aufgetreten sind. Ja, so alt bin ich. Es tut mir leid, da müssen jetzt die jungen Hörer mal ganz kurz durch. Aber ich gehöre halt noch zu dieser Eurovision Song Contest Generation, die wissen, damals hieß das Ganze Eurovision de la Chanson und, das ist das Wichtige, damals war es ein Komponistenwettbewerb. Viele Jahre, Jahrzehnte, die ersten Jahrzehnte war der Eurovision Song Contest ein Komponistenwettbewerb. Damals gab es noch ein richtiges Orchester, das gespielt hat und der Komponist ist dann als Dirigent aufgetreten und hat dann die Band oder die Künstlerin oder den Künstler auf der Bühne dann mit dem Orchester begleitet. Das war übrigens auch noch zu Gildo Horns Zeiten so, ne? Denn den Song geschrieben und produziert hatte ja Stefan Raab, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War das Ende der 90er, Anfang der 2000er irgendwo? Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe mit Gilde hat euch lieb. Das war der letzte Eurovision Song Contest noch mit einem Live-Orchester und mit einem Dirigenten, mit Stefan Raab. Danach wurde das Ganze dann ja elektronisch und damals hat ja Gildo nicht gewonnen, ne? Gildo hat euch lieb, wurde ja leider nur Siebter, wobei wir auch das wirklich gefeiert haben. Wir haben das in einem Nikolaisensalon mit mehreren Kunden, haben wir das gemeinsam abgefeiert damals. Da war ich immer noch begeistert vom Eurovision Song Contest. Gewonnen hat damals bei dem Wettbewerb mit Gildo Horn waren die Olsen Brothers. Und glaubt mir, das habe ich jetzt hier nicht irgendwie auf meinem Rechner oder irgendwie vorbereitet. Das sowas Beklopptes habe ich im Kopf. Ich kann mir zwar keinen Namen von Kunden merken, aber dass die Olsen Brothers mit Fly on the Wings of Love gewonnen haben bei dem Wettbewerb, an dem Gildo Horn teilgenommen hat, das weiß ich halt noch. Ja, man kann leider dem Gehirn nicht sagen, was merkst du dir und was merkst du dir nicht. Ich möchte mir auch Wichtigeres merken, aber das irgendwie habe ich immer noch im Kopf. Aber der Eurovision Song Contest hat mich leider in den letzten 10, 15 Jahren verloren. Ab und zu gucke ich ihn vielleicht nochmal sporadisch, wenn ich gerade nichts anderes vorhabe, aber eigentlich gucke ich ihn mir kaum noch, weil es halt kein Komponistenwettbewerb mehr ist, weil nicht die schönste Melodie gewinnt, sondern irgendwie das verrückteste Outfit oder der spektakulärste Tanz oder irgendwas total Wildes. Ja, das finde ich irgendwie schade. Also für mich persönlich steht immer noch oder sollte immer die Musik im Vordergrund stehen und ich glaube, das tut schon lange nicht mehr. Ich könnte mich jetzt auch gar nicht daran erinnern, dass irgendein Gewinnertitel oder irgendein teilnehmender Song, muss ja nicht nur der Gewinnertitel sein, irgendein Song, der beim Eurovision Song Contest in den letzten 10, 15 Jahren teilgenommen hat, wurde aus irgendeinem Lied da mal ein großer Hit? War das irgendwie mal ein europäischer Chartstürmer? Ich glaube nicht. Ne? Satellite mit Lena war ja noch so ein ganz cooler Song, empfand ich, aber davon gab es jetzt echt immer weniger, muss ich sagen. Das ist irgendwie traurig. So. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mir das angucke. Wobei, natürlich, der Eurovision Song Contest, dieses Event, hat bei mir immer noch einen Stein im Brett. Zum einen, weil ich das halt als Kind geliebt, als Kind und als Jugendlicher echt geliebt habe. Und weil ich es auch heute noch toll finde, selbst wenn da nicht mehr die Musik vorgetragen wird, die ich gerne höre. Aber, wobei, das müsste ich irgendwie auch gleich nochmal anders erklären. Aber, also es ist, also die Musik holt mich halt gar nicht mehr ab, aber ich finde es immer noch toll, weil das so eine Veranstaltung ist, die Europa vereint, ja, wo Europa gemeinsam feiern kann, wo du dieses oftmals sehr politische Europa spüren und sehen kannst und wo so viele Menschen aus allen Nationen einfach auch Freude haben und da, wo gelacht wird und getanzt wird und wo einfach Spaß gehabt wird. Und das finde ich halt so großartig. Keine Ahnung, wie die das in diesem Jahr machen, wird ja wohl höchstwahrscheinlich ohne Publikum stattfinden, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Aber drücke dennoch diesen Veranstaltungen natürlich immer wieder die Daumen. Wenn ich gerade gesagt habe, heute wird nicht mehr so die Musik gespielt, die ich gut finde, dann muss ich das noch einmal ganz kurz relativieren, weil das wurde es selten. Also es gibt richtig schöne, tolle Songs beim Eurovision Song Contest in der Vergangenheit, die ich feiere für ihren, ja, für ihre Performance und für die schöne Melodie. Aber dennoch ist das ja nicht Musik, die ich jetzt privat höre. Also das war jetzt selten so, ne? Gut, aber war da vielleicht mal eine Ausnahme. Gut, da waren wir auch Kind und Jugendlicher. Da gab es noch so ein paar andere Songs, die man dann vielleicht mal ganz cool fand. Aber im Großen und Ganzen kann ich auch Lieder feiern für eine schöne Melodie, für eine tolle Idee. Auch wenn ich jetzt privat sie dennoch dann nicht unbedingt höre. Konnte ich das halbwegs verständlich erzählen, was ich meine? Naja, anyway. Auf jeden Fall komme ich jetzt zum Schluss. Also ich werde den Eurovision Song Contest mir wahrscheinlich nicht angucken oder wenn, dann halt nur lückenhaft und wenn, dann auch nur für Peter Orban. Aber ich wünsche euch natürlich nicht nur ein sehr schönes Pfingstwochenende jetzt, sondern natürlich auch einen schönen Eurovision Song Contest, wenn ihr euch angucken und anhören wollt. Und jetzt die Frage natürlich, das ist zwangsläufig so bei diesem Thema, welches war denn der tollste Gewinnersong ever? Welches war der tollste Gewinnersong? Also da hat natürlich jeder von uns einen anderen Geschmack. Ich denke, der erfolgreichste Song, der jemals gewonnen hat, war halt Waterloo mit ABBA. Ansonsten gab es auch andere, Johnny Logan, an den kann ich mich noch ganz gut erinnern, der gleich zweimal gewonnen hat. Und es gab so, gerade in den 80er, 90ern gab es natürlich schon so ein paar echte große Hits. Aber für mich ganz persönlich, der beste Song, und das ist schwer sozusagen, aber der beste Song für mich, der jemals beim Eurovision Song Contest gewonnen hat, das war der Beitrag von Israel im Jahr 1979. Da hat eine Frau mit drei Männern auf der Bühne ein Lied performt. Das war unglaublich schön. Und nach 3 Minuten, länger darf ja ein Lied beim Eurovision Song Contest nicht sein, nach 3 Minuten hast du diese Melodie im Ohr und du kriegst sie auch nicht mehr raus. Und ich fand, das war ein so fantastischer Song. Er ist bis heute mein Eurovision Song Contest Lieblingssong. Gala Atari heißt diese Frau, die da gesungen hat. Ich weiß nicht, da muss es irgendwelche rechtlichen Probleme geben, denn wenn ich bei Apple Music oder bei Spotify nach Gala Atari suche und nach ihrem Gewinnersong, dann gibt es oftmals nur Coverversionen oder ähnliches. Irgendwie scheint dieser Song nicht, irgendwie scheint es da Schwierigkeiten zu geben mit den Rechten. Aber ihr würdet ja nicht diesen Podcast lieben, wenn ich nicht einiges für euch möglich machen würde. Und deswegen habe ich euch den Gewinnersong von Israel aus dem Jahr 1979 nicht nur als Link in die Shownotes gepackt, so dass ihr den Originalauftritt von Gala Atari noch einmal sehen könnt, sondern für alle die, die jetzt sagen, ach, ich habe keine Lust, YouTube zu öffnen, hier kommt einfach diese YouTube Aufnahme, dieser Live-Auftritt 1979 beim Eurovision Song Contest, den packe ich jetzt einfach nochmal hier rein. Ist doch nett, oder? Und damit wünsche ich uns allen ein tolles Wochenende. Tschüss aus Hamburg.
Halleluja, Laola. Halleluja, Yashiru Kulam. הלב מלא בהמון תודה והולם גם הוא איזה עולם נפלא
הללויה עם השיר הללויה על יום שמאיר
יהדהדו בהמון צלילים ואיתנו הם יאמרו הללויה
השיר הללויה על יום שמי